Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Als ich noch Schüler war und jeden Morgen mit dem Bus zur Schule gefahren bin, liebe Gemeinde, bin ich jedes Mal an einem auffallend prunkvollen Haus vorbeigekommen. Also eine Straße voller normaler Einfamilienhäuser und mittendrin eine riesige Villa mit penibel offenbar durch einen Gärtner gepflegten Vorgarten, vergoldetem Zaun, motorisiertem Tor. Und die Familie, die da gewohnt hat, die war offensichtlich reicher als alle anderen in der Straße. Und man wusste auch nur zu genau, woher die das Geld hatten. Das war ein Waffenhändler. Es war also schmutziges Geld, mit dem das prächtige Haus gebaut wurde. Ob das die Wahrheit ist oder nur ein Gerücht, weiß ich nicht. Damals hat man sich so erzählt. Und auch nicht weiß ich, ob alles legal zugegangen ist oder ob einige Waffendeals auch unter der Hand gelaufen sind. Es gab jedenfalls die Gerüchte. Wer weiß, was da dran ist. Was ich weiß, ist, dass diese Familie ihren Ruf weg hatte und dass niemand mit denen etwas zu tun haben wollte. Ob aus moralischer Verachtung oder eher aus Neid, es ist vielleicht auch zusammengefallen. Jedenfalls genauso wie dieses Haus, bei dem ich jeden Tag morgens und mittags vorbeigefahren bin, so stelle ich mir Zachäus vor oder das Haus von Zachäus. Ob er wirklich betrogen hat oder wie die Zusammenhänge damals waren, kann man gar nicht mehr so genau rekonstruieren. Aber jedenfalls war er erstens reich und zweitens unbeliebt, genau wie die Familie dort. Und auch heute noch. Wir alle können doch problemlos Menschen nennen, von denen wir überzeugt sind, dass sie ihr vieles Geld nicht verdient haben. Dass sie es nicht ehrlich verdient haben. Oder jedenfalls, dass es ihnen irgendwie nicht zusteht. Und wir verachten sie, ausgesprochen oder heimlich, für die Art und Weise, wie sie es bekommen haben und wie sie jetzt leben. Also das behaupte ich jedenfalls, solches Denken ist weit verbreitet. Und deswegen hören wir es ja auch so gerne, wenn Jesus an vielen Stellen des Neuen Testaments etwas gegen den Reichtum sagt. Denn reich, das sind ja immer die anderen. Also wir haben ja eigentlich, also wir wollen vielleicht mal reich werden, aber wir haben es noch nicht geschafft. Aber die anderen, die haben es vielleicht geschafft. Wer das Lukas-Evangelium bis zum 19. Kapitel, in dem wir gerade von Zachäus gehört haben, durchgelesen hat, hat auch noch sehr gut im Ohr, was Jesus eben erst im 18. Kapitel, also wenige Verse davor, gesagt hat, nämlich, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Und ja, das finden wir gut. Also wenn die jetzt schon in so einer Protzvilla wohnen, dann sollen sie wenigstens mal nicht ins Himmelreich kommen. Und sogar hier im Kloster Volkenroda sprechen oder singen wir ja jeden Abend im Abendgebet die Sätze aus dem Magnificat. Gott stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Recht geschieht's ihnen. Und deswegen ist die Erwartungshaltung ja jetzt auch so groß. Denn jetzt kommt der reiche und unbeliebte Oberzöllner Zachäus auf die Bühne. Und wir merken, Jesus kommt von der einen Seite und Zachäus von der anderen Seite. Und wenn die sich begegnen werden, Jesus wird ihn nach Strich und Faden niedermachen und wird ihn verurteilen und wird ihn auslachen, den Dreikäsehoch, der die Blätter des Maulbeerbaums zur Seite schieben muss, um durchzugucken. Naja, wir kennen die Geschichte schon lange genug und gut genug und deswegen wissen wir, dass es so nicht kommt. Jesus erfüllt diese Annahme nicht. Wenn man das Lukas-Evangelium zum allerersten Mal liest, müsste man das aber eigentlich so erwarten. Stattdessen besucht Jesus Zachäus und erweist ihm dadurch eine große Ehre, also das Gegenteil von verspotten. Wir haben stattdessen eine andere Erwartung, wir, die wir das schon so häufig gehört haben, behaupte ich wieder mal. Wir erwarten nämlich, sage ich, wir wissen, was die Moral von der Geschichte sein wird. Nämlich, betrüge nicht, so wie Zachäus das falsch gemacht hat, und wenn du Geld hast, dann teile es mit anderen. Diese beiden Dinge hat Zachäus ja am Ende getan, also ist das doch bestimmt das, was wir lernen sollen. aber es ist nicht das, worauf es Jesus ankommt. Also ich lese in dieser Geschichte nirgends was davon, dass Jesus diesen erhobenen Zeigefinger ausgepackt hat. Also jedenfalls hat er, Zachäus, überhaupt nicht so lange eine Moralpredigt gehalten, bis der kleinlaut zugestimmt hat, ja, alles zu tun, was Jesus von ihm verlangt, wenn er nur endlich still ist und das Haus wieder verlässt. Also überhaupt nicht. Die Geschichte verläuft ganz, ganz anders. Und deswegen wäre es auch für uns falsch, wenn wir die Geschichte von Zachäus durch die moralische Brille betrachten würden. Sondern Jesus sagt, und das sagt er selbst, das ist ja keine Spekulation, sondern wir können es nachlesen, und das ist das Fazit der Geschichte, das Jesus persönlich zieht. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist das Fazit. Das Verlorene suchen und finden und retten. Das ist die Pointe. Nichts Moralisches mit Zeigefinger, sondern das Verlorene suchen und finden und retten. Darauf kommt es Jesus an. Und das tut er auch heute noch. Das Verlorene suchen und finden und retten. Und wenn wir etwas tun möchten, dann ist es nicht, dass wir nicht auch reich sein dürften oder sonst irgendwas, was von uns gefordert wird, sondern dann können wir dabei mitmachen, das Verlorene suchen und finden und retten. Dann machen wir bei dem mit, was Gott mit dieser Welt vorhat. Okay, aber was ist das Verlorene, was wir suchen und finden und retten sollen? Der Lukas-Evangelist präsentiert uns zwei konkrete Menschen, die verloren waren, und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem man das nicht hätte vermuten können. Wir gehen nochmal zurück ins 18. Kapitel, denn 18 und 19 gehört ganz eng zusammen. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem und allen ist klar, die Lage spitzt sich zu. In Jerusalem wird er nicht nur freundlich empfangen werden. Jesus ist unterwegs nach Jerusalem und eine große Menschenmenge begleitet ihn. Und wie wir gleich erfahren werden, eine ebenso große Menge wird ihn dann auch in Jerusalem jubelnd empfangen. Und wenn das die Dimensionen sind, hier eine große Menschenmenge, da eine große Menschenmenge und eine sich zuspitzende Lage, dramatische Musik muss man sich vorstellen, dann rechnet man nicht unbedingt damit, dass Jesus gerade jetzt noch Zeit hätte für einzelne Menschen. Aber er nimmt sich diese Zeit. Er sieht in Kapitel 18 den blinden Bettler, der da am Straßenrand um Erbarmen ruft und heilt ihn. Und direkt danach sieht Jesus den Oberzöllner, der auf den Maulbeerbaum geklettert ist, und rettet auch ihn. Und so unterschiedlich die beiden sind, der eine blind, unverschuldet in Not geraten, daher bettelarm, der andere reich und mächtig, aber unbeliebt, sie sind beide verloren. Sie stehen beide am Rand der Gesellschaft. Und für diese Menschen ist Jesus gekommen. Nicht für die johlende Masse, sondern für diese Einzelnen, die ihn brauchen, für die Verlorenen. Und die Verlorenen, das können eben nicht nur die Armen sein und die ansonsten nicht alleine zurechtkommen, sondern die Verlorenen, das sind ebenso die Reichen und Mächtigen. Das sind auch die Oberzöllner und das sind auch die Waffenhändler und das sind auch alle anderen Verachteten damals wie heute. Und vielleicht gibt es heutzutage sogar mehr Verachtung und deswegen auch mehr Verlorene als damals. Immer weiter zersplittert unsere Gesellschaft und deswegen wird auch immer tiefer die Verachtung, die man für die anderen hat. Diese zersplitterten Gesellschaft und wir alle gehören zu irgendeinem Splitter davon. Wir haben Verachtung für all die anderen, die völlig anders denken als wir selbst. Die Menge damals, wenn die Zachäus gesehen hat, sie hat nur den ekelerregenden Feind gesehen. Und gegen den muss man doch vorgehen, den muss man doch auslachen und verspotten und bloßstellen. Wer ist für dich inakzeptabel und der eklige Feind? Und umgekehrt, für wen bist du inakzeptabel? Beispiele könnte man viele nennen. Überall werden Trennwände der Unversöhnlichkeit gezogen. Man weiß gar nicht mehr, warum die anderen überhaupt so denken und sind, wie sie sind. Sind sie wirklich so, wie ich mir sie vorstelle? Wie sind Sie denn zu Ihrer Meinung gekommen? Wie ist Ihr Leben bisher verlaufen? Was sehen Sie vielleicht sogar in Ihrem eigenen Lager kritisch? Bei Zachäus hat das auch keiner gefragt. Wer hat ihn denn überredet, mit den Römern zusammen den Zollstand zu errichten? Wie ist er denn dazu gekommen, so unbeliebt zu werden? Es hat er sich doch nicht ausgesucht, dass alle ihn verachtet haben. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um das, was verloren ist, zu brandmarken und auszugrenzen. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu finden und zu retten. Und deswegen, die Leute, die wir ablehnen, die machen doch auch nur peinliche Sachen. Die klettern auf einen Maulbeerbaum. Naja, heute nicht mehr. Aber die machen ebenso etwas anderes, was wir einfach unmöglich finden. So wie es damals die Leute unmöglich fanden. Kann man denn auf einen Maulbeerbaum klettern? Unser Leben ist aber auch voll von Zachäusen, auch ohne Maulbeerbäume. Von Zachäusen, die genau das tun, was wir überhaupt nicht leiden können, was uns richtig aufregt und was doch einfach so nicht geht. Menschen, die so denken, wie man nicht denken darf. Und die sucht Jesus. Tja, da wäre es einfacher gewesen, wenn wir bei unserem moralischen Zeigefinger geblieben wären. Wären rausgegangen mit der beruhigenden Überzeugung, naja, wenn wir reich sind, dann müssen wir mal was teilen und betrügen dürfen wir auch nicht. Aber wir sind nicht reich und wir betrügen sowieso nicht, also ach, die Geschichte geht uns gar nichts an. Aber wir kennen sehr wohl Menschen, gegen die wir eine Abneigung haben. Wir kennen sehr wohl Menschen, gegen die eigentlich alle eine Abneigung haben müssten, weil es doch gar nicht geht, was die sagen. Und das sind die Verlorenen. Das heißt nicht, dass es richtig ist, was die machen. Aber wir sollen sie nicht verloren lassen. Jesus sagt auch nicht, die machen alles richtig. Er sagt erst recht nicht, die sind im Recht. Jesus rechtfertigt den Lebenswandel von Zachäus nicht. Oder wenn wir an andere Beispiele denken. Er sagt nicht, dass die Ehebrecherin ohne Schuld gewesen wäre. Er sagt zu ihr, geh hin und sündige hinfort. Nicht mehr, das sagt er zu ihr. Und bei Zachäus, der sagt ja von sich selber, diejenigen, die ich betrogen habe, die werde ich entschädigen, und zwar vierfach. Und das bleibt völlig unwidersprochen, er hat betrogen. Das hat er getan und das war nicht in Ordnung. Und natürlich ist auch vieles nicht in Ordnung, was die Menschen tun, die wir ablehnen. Aber Jesus geht auf Zachäus zu und gibt ihm dadurch die Chance, umzukehren. Nicht, indem er ihn auch noch ausgrenzt, sondern indem er auf ihn zugeht. Jesus zeigt, Empörung und Abneigung helfen nicht weiter, sondern es geht auch anders. Mit dem moralischen Zeigefinger, wenn Jesus den Zachäus ausgeschimpft hätte, sobald er mal die Chance hatte, einen Fuß in sein Haus zu setzen, da hätte er bei Zachäus dessen Meinung bestätigt. Ah ja, diese ganze Sache mit Gott ist wirklich nichts für mich. Da kriege ich ja nur eins auf den Deckel. Und Zachäus wäre vom Baum runtergekrabbelt und wäre an seinen Zollstand zurückgegangen und hätte die Leute erst recht abgezockt. Jetzt erst recht. Das ist bis heute die typische Reaktion von denen, die wir gerne ändern würden. Und Jesus zeigt, es geht auch anders. Jedenfalls ging es bei Jesus anders und jedenfalls manchmal. Denn ja, mit manchen Situationen sind wir überfordert. Das ist so. Manchmal können wir einfach nichts machen. Und sogar Jesus hat nicht alle Reichen und geschweige denn alle Sünder für das Reich Gottes gewonnen. Der reiche Jüngling ist traurig weggegangen. Und Zollstellen gab es weiterhin, auch wenn einige Zöllner von Jesus berufen worden sind. Blutige Aufstände mit Gewalt sind weitergegangen. Und Soldaten, die Jesus gekreuzigt haben, ließen sich ebenfalls immer noch finden. Alle, die hat Jesus nicht überzeugen können. Das Himmelreich ist noch nicht vollständig angebrochen. Und deswegen gibt es noch echte Probleme und manche sind komplexer, als man es auf die Kürze ansprechen kann. Aber trotzdem sagt Jesus, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Vielleicht ist es nur so klein wie ein Senfkorn, aber es breitet sich aus. Es breitet sich da aus, wo das Verlorene gesucht wird. Die Verlorenen suchen, das heißt, nach solchen Senfkörnern suchen, die da sind, wenn auch klein. Und das Reich Gottes bauen, und sei es noch so unscheinbar, das geschieht, indem ein Senfkorn nach dem anderen gepflanzt wird. Das Verlorene suchen, das heißt, offen zu bleiben für Überraschungen. Menschen können sich ändern. Für Probleme kann sich ein ungeahnter Weg eröffnen. Und Versöhnung ist möglich. Nicht immer, solange wir auf dieser Welt sind, ja. Manche Menschen bleiben unversöhnlich und uneinsichtig und starrköpfig. Und manche Schwierigkeiten fordern uns dauerhaft heraus und wir werden noch länger und vielleicht bis an unser Lebensende gegen sie kämpfen müssen. Damit werden wir leben müssen. Und es geht auch nicht um eine Forderung, ihr müsst in jeder Situation es so machen, wie Jesus es bei Zachäus gemacht hat. Nein, es geht nicht um so eine Forderung, dann wäre ja wieder der Zeigefinger da, sondern es geht um die Einladung. Behalte die Einstellung, mit der Jesus auf Zachäus zugegangen ist. Lerne etwas von dieser Einstellung, die Jesus denen gegenüber hatte, die so anders waren als er selbst. Behalte die Hoffnung, dass sich auch die Zachäusse in deinem Leben ändern können. Gib jedem eine Chance. Auch wenn du 100-mal enttäuscht wurdest, halte daran fest, dass der 100. von seinem Baum heruntersteigt. Vielleicht sagt er jetzt, schwache Predigt, so unrealistisch. Nicht mehr wird hier geboten, als die Hoffnung auf etwas zu bewahren, was sowieso nie eintritt. Was soll alles sein? Ich sage, es ist schon mehr. Denn es geht darum, so zu denken wie Jesus und ihm ähnlicher zu werden und von ihm zu lernen, ihm nachzufolgen. Denn dann schreiben wir niemanden ab. Das Wunder der Veränderung halten wir für möglich, weil Jesus es für möglich gehalten hat. Und zwar nicht aus eigener Kraft, sondern weil er auch heute noch das Verlorene sucht und findet und rettet. Und manchmal kann er uns dabei gebrauchen. So zu denken wie Jesus, das heißt, die Chancen zu sehen, dass es besser wird und sich selbst doch noch mal zu trauen, die Grenzen zu überwinden, damit ein Miteinander wieder denkbar wird. Jesus findet bei Zachäus eine überraschende Möglichkeit und seine Möglichkeiten sind doch bis heute nicht kleiner geworden, sondern seine Kraft ist da und wirkt mitten unter uns. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.